Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ein herzliches Hallo, ist wieder der Podcast Kultkicker und heute habe ich jemanden ab und zu mit einem Mikro bewaffnet an der Seitenlinie, sehe vor allen Dingen in der dritten Liga und auch an der Seite als Trainer in der Oberliga Baden-Württemberg. Wird vielleicht ein bisschen sentimental gerade, weil vor 10 Jahren er mit der Eintracht auch auf internationalem Parkett unterwegs war, wenn er sich dann noch erinnert. Ich freue mich sehr auf Martin Ladek. Hallo Martin.
Hallo, guten Tag. Hi.
Wir reden alle gerade in diesen Tagen über Trainer Thomas Tuchel und ein Trainerbeben ist an uns allen vorbeigegangen. Du schmeißt in Hollerbach hin und hörst zum Sommer auf. Ist das die Kopie von Jürgen Klopp und Xavi? Und da hast du gesagt, ich mache einen auf Kloppo oder was ist da los?
Eher umgekehrt, weil ich war ja als derjenige, der das verkündet hat. Von daher, nein. Es ist meine erste Trainerstation und ich bin natürlich dankbar für die Chance, die ich dort bekommen habe und für die ganzen Themen, die wir jetzt in der Zeit abgearbeitet haben und als wir uns dann eben drüber verständigen wollten, wie es dann in der nächsten Saison aussehen kann, haben wir gemerkt, dass die Auffassungen doch grundlegend in verschiedene Richtungen gehen und ich dann für mich die Entscheidung getroffen habe, dass es besser ist, den Cut zu machen und was anderes zu machen. Einfach deshalb, weil ich der Überzeugung bin, dass es im Fußball oder allgemein im Job extrem wichtig ist, dass die Motivation für eine Sache gegeben ist. In mir drin ist der Motivationstreiber schon immer, ohne Limits arbeiten zu können. Das war in meiner Karriere so und das ist jetzt natürlich auch als Trainer so. Und diese Limits gibt es aber vom Verein, was ja völlig in Ordnung ist. Sprich, Oberliga ist das erklärte Ziel, nicht mehr und nicht weniger. Ich bin der Meinung, dass ein bisschen mehr gehen kann. Nicht unbedingt in der Konsequenz den Aufstieg, sondern allgemein auch in der Oberliga. Und das ist ja immer verbunden mit Anstrengungen, mit Entwicklungen, mit Themen, die man durchbrechen muss, die man vorantreiben muss, Veränderungen, die man anschieben muss. Und da haben wir dann insgesamt für uns festgestellt, dass da eine Diskrepanz ist, die zu groß ist. Und somit kam es eben dann zur Trennung.
Du hast das jetzt ein Jahr gemacht. Februar 2023 bist du zum FSV Hollenbach gegangen. Was hast du in diesem einen Jahr für dich gelernt?
Naja, zunächst mal war ja grundsätzlich meine Haltung nach meiner Karriere immer so, dass ich mir nicht vorstellen konnte, nochmal in den Business reinzugehen, schon gar als Trainer, weil ich immer der Meinung war, dass dieses Metier mit allen seinen Begleiterscheinungen, positiv und negativ, gerade auch als Trainer, dann man das gleiche Leben hat, wie man es als Spieler eigentlich hatte. Und das wollte ich nicht. Und in Hollenbach bin ich mehr oder weniger so ein bisschen zufällig da reingerutscht. Zunächst mal als Co-Trainer in die Funktion und dann eben als Haupttrainer. Und da ist dann in mir eben die Entscheidung gereift, freudigerweise, dass Trainer eigentlich total, oder nicht eigentlich, dass Trainer total viel Spaß macht. Und ich habe in vielen Bereichen lernen dürfen und für mich auch festgestellt, dass die Voraussetzungen, die ich mitbringe, also sprich die Profikarriere, das Studium, die ganzen Erfahrungen, die ich dann auch nach meiner Karriere gemacht habe, in Summe gut auf den Trainerjob einzahlen und dass es einem die Möglichkeit bietet, viel von dem Selbsterfahrenen und auch von den aktuellen, von meinem aktuellen Trainerschein, man damit reinbringen kann, dass es ganz viel Spaß macht, junge Menschen, junge Spieler zu entwickeln, dass es wahnsinnig viel Spaß macht, eine Mannschaft voranzubringen, auch das Umfeld zu motivieren. Und wenn man dann sieht, dass die Dinge greifen, die man vorhat, und dass die Spieler wirklich motiviert sind, einem vertrauen und dass so eine Symbiose ergibt, dann ist das was, was mir unheimlich viel Freude macht. Das habe ich jetzt für mich festgestellt und habe da auch lang gesucht nach meiner Karriere, viel ausprobiert, was für mich das Richtige ist. Und jetzt aktuell muss ich sagen, dass der Trainerjob mir unheimlich viel Spaß macht und ich da in dieser Sparte auch weiterkommen möchte.
Das heißt, nachdem du das bekannt gemacht hast, dass du da nicht mehr Trainer sein willst, steht das Telefon nicht mehr still. Alle wollen dich jetzt haben oder wo willst du hin? Was ist dein Plan?
Ja, also es ist klar, kommt immer mal wieder eine Anfrage rein, aber aktuell fühlt sich's für mich so an, dass ich schon sehe und merke, dass ich viel mitgeben kann der Mannschaft, dass ich natürlich auch noch weiterkommen will. Ich habe es vorhin schon angesprochen, dass ich mir selber auch keine Limits setzen will. Aber ich weiß natürlich auch, dass eine Spielerkarriere allein nicht direkt einen guten Trainer ausmacht, sondern wie ich schon vorhin gesagt habe, ist es jetzt aktuell so, dass ich voll in der A-Lizenz-Ausbildung bin und jetzt ab Sonntag auch der nächste Präsenzlehrgang beginnt. Und dieser duale Weg, dieser Trainerjob in der Oberliga und diese A-Lizenz, das will ich jetzt mal für mich nutzen, wirklich gut durchzuziehen, mich da weiter zu qualifizieren, viel für mich aufzunehmen, meine eigene Entwicklung da voranzutreiben und mich so eben dann auch bereit zu machen für den nächsten Schritt.
Du hast so gesagt, du bist so ein bisschen durch Zufall in diesen Trainerjob reingekommen. Parallel hast du ja auch deine Besuche bei Magenta gemacht als Experte in den Drittligaspielen. Hast du dann als Trainer diese Spiele auch anders verfolgt, auch mehr aus Trainersicht?
Ja, tatsächlich schaut man Spiele da mit einem anderen Auge an und man hat auch noch eine ganz andere Sicht auf den Trainer an sich. Und was ich ja an der dritten Liga so sympathisch finde und angenehm finde, ist ja, dass der Kontakt mit den meisten Trainern wirklich sehr locker ist, sehr kooperativ ist, dass die Trainer relativ offen sind und man da auch natürlich dann das versucht, für sich ein Stück weit anders, ich will nicht sagen zu nutzen, aber da irgendwie anders reingeht in diese Auseinandersetzung mit den Trainern, auch versucht, gewisse Dinge anders zu verstehen, wahrzunehmen, genau anzugucken, wie die Trainer mit der Mannschaft interagieren, wie die Rückmeldung der Spieler ist, wie eine Mannschaft im Kollektiv funktioniert, warum der eine Trainer an der Außenlinie aktiver ist als der andere Trainer. So diese unterschiedlichen Haltungen für sich aufzunehmen, versuchen zu verstehen, das sind alles so Themen, die für mich natürlich unheimlich wertvoll sind.
Was bist du für ein Trainer? Wie würdest du dich selber beschreiben?
Ja, das ist auch eine spannende Frage, mit der ich mich gerade auch beschäftige, weil das ja natürlich auch was ist, für sich selbst rauszufinden, für was stehe ich eigentlich als Trainer? Also was ist mein spezieller Wert? Klar, Jürgen Klopp ist natürlich der Anpeitscher außen, der vorangeht und so einen ganzen emotionalen Verein zusammenhält. Und da gilt es jetzt natürlich für sich selber auch was rauszufinden, was natürlich seiner eigenen Persönlichkeit komplett entspricht, und mit dem man in Verbindung gebracht werden will. Und wodurch man aber auch den Mehrwert liefern kann, damit eine Mannschaft oder eine Organisation eben erfolgreich ist. Und das ist eben jetzt genau der Punkt, wo ich versuchen will, meine eigene Entwicklung voranzutreiben, um da für mich eine Klarheit reinzukriegen, okay, für was stehe ich?
Du hattest weit über 20 Trainer in deiner Profilaufbahn, muss man sich mal vorstellen. Unter anderem Thomas Schaaf, Armin Fee, Markus Babbel, Bruno Labbadia, auch Hansi Flick. Macht es Sinn, sich da etwas abzuschneiden, ein Vorbild zu haben, oder muss man seinen eigenen Weg gehen?
Naja, die Erfahrungen, ich habe es vorhin schon anklingen lassen, die man als Profi mitnimmt, die spielen natürlich auch in Trainerrichtung eine Rolle, weil du, wie du es gerade schon gesagt hast, ich hatte, glaube ich, insgesamt 25 Trainer auf höchstem Niveau. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man niemals versucht, einen Trainer zu kopieren, aber dass man doch von den Trainern unterschiedlich geprägt ist und dass man gewisse Dinge mitnimmt, wo man zum Beispiel einen Trainer erfahren hat, der viel über Mannschaftsführung abdeckt. Und ich habe natürlich auch viele Trainer kennengelernt, die viel über den fußballspezifischen Bereich, also sprich Taktik, Trainingsplanung etc. abgedeckt haben, ne? Und in diesem Gesamten geht es dann darum, für sich ein Bild zu kreieren, seine eigene Persönlichkeit natürlich eingeschlossen, um das Ganze für sich selbst bestmöglichst zu bündeln, um daraus einen guten eigenen, gutes eigenes Trainerdasein zu machen. Und das ist auch so eine, so ein spannendes Thema, mit dem man sich natürlich dann sehr, sehr viel auseinandersetzt.
Bei so vielen Trainern, Namen musst du nicht nennen. Hat dich denn auch mal ein Trainer richtig überrascht? Der eine vielleicht sehr, sehr positiv, wo du gesagt hast, oh, was macht der gerade mit uns? Das finde ich ja richtig cool. Oder auch der andere, der das gemacht hat, was macht der denn mit uns? Wie kann man so einen Scheiß machen? Gab's das?
Ja, ich will mal, was mich wirklich positiv überrascht hat und was ich damals gar nicht so auf dem Schirm hatte, das war Ståle Solbakken, der ja aus Norwegen zu uns nach Köln gekommen ist, in ein Umfeld, was natürlich hoch emotional war, auch brandgefährlich war irgendwo, wo man immer für sich aufpassen musste, wie man medial damit umgeht, was man sagt, wie man sich positioniert. Und er kam da mit so einer extrem erfrischenden, entwaffnenden Lockerheit rein, und hat die Spieler auf einem Eigenverantwortungslevel gesehen, was ich davor gar nicht kannte. Und das hat mir extrem gut getan, mich dahingehend auch in Köln weiterzuentwickeln und auch persönlich den Freiraum zu haben als Spieler, sich weiterentwickeln zu können. Und diese Auseinandersetzung mit ihm und seine Sichtweise auf den Fußball, das war schon sehr, sehr interessant und hat mich auch ein Stück weit geprägt. Und ich glaube, dass er versucht hat, in Deutschland ist es und war es ja oft so, dass der Fußball ein sehr geschlossenes System ist. Und er hat schon versucht, das Ganze so ein bisschen Luft reinzulassen, zu öffnen, eine andere Haltung damit reinzubringen. Er ist dann am Ende des Tages in Köln gescheitert. Aber ich bin trotzdem dankbar, dass ich ihn als Trainer erleben durfte, weil er eben eine andere Komponente mit reingebracht hat, die ich so noch nicht gekannt habe.
Das negative Beispiel würde ich auch gerne noch hören wollen. Da musst du nicht den Namen nennen.
Ja, also was heißt Negativbeispiele? Es ist schwierig zu sagen, so ein richtiges Negativbeispiel zu nennen, ne? Aber als ich damals beim VfB Stuttgart war und in meiner ersten Saison damals eine super Saison gespielt habe und auch ein extrem gutes Ansehen im Verein hatte, hatte ich mich verletzt, einen Kreuzbandriss. Und innerhalb dieser Verletzung, da war, glaube ich, Markus Babbel, gerade Trainer. Da war ich schon erstaunt und auch überrascht, wie denn der Umgang mit einem Spieler ist, wenn man doch in so einer persönlich wirklich äußerst schwierigen Situation ist, ne? Und da habe ich schon für mich festgestellt, dass man ein Stück weit halt, ja, ich will nicht sagen Ware, aber einfach, dass man natürlich wichtig für eine Mannschaft ist, wenn man funktioniert. Und wenn man dann eben mal nicht funktioniert, der Umgang anders wird, beziehungsweise gar nicht mehr so stattfindet und dass man dadurch dann sehr auf sich alleine gestellt ist. Und das war für mich schon eine Erfahrung, wo ich davor nicht so eingeschätzt hätte, sondern gedacht habe, dass man da eigentlich ein Stück weit mehr Unterstützung bekommen würde. Das war nicht so, aber das war auch eine Erfahrung, die damals wehgetan hat. Aber jetzt im Nachhinein mit Abstand auf das Ganze, auch zu dem Bild dazugehört, das ich von dem Beruf Profifußball einfach habe.
Ohne dass du da vielleicht selber auf dem Posten musst, aber wie verfolgst du Trainerwechsel bei Clubs, auch im Profifußball? Ich fand es jetzt sehr spannend in der zweiten Liga. Der HSV trennt sich von Walter und setzt jetzt erstmal auf den Nachwuchstrainer Polzin. Und einen Tag später, also ungefähr, trennt sich der FCK von seinem Trainer Gramotzis und holt den 70-jährigen Friedhelm Funkel. Also du hast diese Range von dem alten Hasen, 11 Vereine in Deutschland und der Rookie bei so einem Verein mit so einer medialen Strahlkraft, es ist ja gar kein Trend zu erkennen irgendwo. Wie siehst du das?
Naja, grundsätzlich, wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, dass man als Trainer auch mal für sich ja, ein Stück weit seine Marke definieren, kreieren sollte. Und dass es, glaube ich, wichtig ist, dass die Trainerpersönlichkeit und die Vereinsmarke, sage ich mal, dass die zwei Themen zueinander passen. Also kommen wir wieder auf Jürgen Klopp zurück. Borussia Dortmund, sehr emotional, sehr bodenständig, Arbeiterverein. Liverpool ja das Gleiche. Und es funktioniert auch auf beiden Vereinen, weil Klopp eben einer ist, dieser emotionale Leader, der solche Vereine elektrisiert. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man aus Sicht des Vereins, aber auch aus Sicht des Trainers, sofern man das kann, das wird man wahrscheinlich als junger Trainer nicht können, aber dann irgendwie drauf schaut, dass das schon zueinander passt, das ganze Konstrukt, was man sich da vorgestellt hat. Und dass man, glaube ich, dann dem Ganzen auch vorbeugt, dass sowas schnell in die Brüche geht. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei vielen Vereinen so gemacht wird oder das so funktioniert. Aber ich glaube, dass das ein Ansatz wäre, um diese Trainerfluktuation so ein bisschen in den Griff zu bekommen.
Sind wir auch bei Mainz, da waren bestimmt einige, die im Moment keinen Job haben, die Lust hätten auf diesen Job in der ersten Fußball-Bundesliga und dann kommt jemand, den wir so noch nicht auf dem Zettel hatten. Ich weiß nicht, ob du ihn kanntest, Bo Henriksen, vom FC Zürich, der die Liga nicht kennt. Sie stehen auf dem Abstiegsplatz. Vielleicht das Richtige. Wir möchte gern Experten sagen erstmal, oh, ob das gut gehen kann? Wie hast du das beobachtet?
Ja, war ganz lustig, weil ein guter Bekannter von mir hat die Mainzer den FC Zürich im Trainingslager begleitet, beziehungsweise das für die organisiert. Und dann haben wir natürlich auch mal so ein bisschen über den Trainer gesprochen und dann hat er halt erzählt, dass der Coach irgendwie gefühlt 15 Co-Trainer hat und der Trainer dann aber für seine Trainer losgegangen ist, um dafür zu sorgen, dass abends keiner durstig bleibt, sage ich jetzt mal vorsichtig, wenn es um Analysen etc. geht halt, ne? Und das war so ein Thema, wo wir dann noch so drüber geflaxt haben und drüber geschmunzelt haben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sagt es ja ein Stück weit auch was über die Art der Führung aus, wenn ein Trainer für sein Team dafür sorgt, dass das Team gut geht, sage ich jetzt mal überspitzt, ne? Und das ist ja eine Führungsart und das ist, glaube ich, auch was dem ganzen Führungsgremium gut tut. Und wenn man ihn dann in so einer Situation holt, in der Mainz jetzt steckt, und der war ja davor bei vielen Vereinen, die eigentlich schon abgestiegen hätten sein müssen, aber er hat es immer wieder geschafft. Und ich glaube, dass das sicherlich eine Komponente ist, die darauf einzahlt. Und diesbezüglich kann ich mir schon vorstellen, dass er das Ruder noch durch die spezielle Art, die er wahrscheinlich hat, innerhalb seiner Führungskompetenz ja rumreißen kann.
Ein anderer, der in allen Medien steht, gefeiert wird ohne Ende. Und auch du als Trainer, da hätte ich gerne deine Einschätzung, Alonso. Wie verfolgst du seinen Weg? Noch bis heute hat er nichts gewonnen, außer die über 30 Pflichtspiele, die er nicht verloren hat. Aber er hat noch keinen Titel, aber er wird gehypt ohne Ende, zu Recht.
Ja, also ich habe jetzt Leverkusen wirklich auch schon öfter angeguckt, weil es mir auch einfach Spaß macht. War auch in Stuttgart im Stadion, als Leverkusen in Stuttgart gespielt hat, war ein richtiges Spitzenspiel. Was mich beeindruckt, und was ich glaube festzustellen, ist, dass die Mannschaft, wenn sie auf dem Feld steht, eine totale Leichtigkeit hat, eine totale geistige Freiheit hat, Fußball zu spielen und dass er es hinbekommt, dass jeder Spieler auf seinem Top-Level agiert. Und da geht es nicht darum, irgendwelche Themen vorzugeben, sondern den Rahmen zu stecken und den Spielern dann die Verantwortung zu übertragen, sich zu entfalten. Und ich glaube, dass man das immer dann auch in der Begeisterung der Spieler auf dem Platz sieht. Und das bekommt er aus meiner Sicht sehr, sehr gut hin. Und das hat man jetzt zum Beispiel auch in Stuttgart im Stadion gesehen, wo der VfB die erste Halbzeit wirklich klar dominiert hatte und Leverkusen dann aber in der zweiten Halbzeit aus der Kabine gekommen ist und ein anderes Gesicht gezeigt hat. Das heißt, dass der Input, den der Trainer reingegeben hat, sei es emotional, aber auch durch taktische Anweisungen, total gefruchtet hat in dem Spiel. Leverkusen war in der zweiten Halbzeit klar die bessere Mannschaft. Und das ergibt dann insgesamt für mich ein Bild, wo man wirklich sagen muss, ja, also da habe ich schon größten Respekt davor, weil er auch noch nicht allzu lange Trainer ist. Und wir haben ja da auch gesehen, in dem Spiel gegen Bayern, wo er dann seine ganzen Jungs, seinen ganzen Staff geholt hat und den mitgefeiert hat. Auch das lässt die Rückschlüsse zu, wie er sein Team führt und dass er ein Teamplayer ist. Und ich glaube, dass das wichtige Faktoren sind, um wirklich erfolgreich zu sein.
Ich habe schon aus Spaß gesagt, wenn er seinen Jungs erzählt, ihr müsst morgen barfuß spielen, würden sie trotzdem alle barfuß spielen und wahrscheinlich auch gewinnen.
Ja. Nein, das ist, ich meine, klar, er hat schon mal grundsätzlich mit seiner Spielervita eine Akzeptanz bei den Spielern. Das ist, glaube ich, klar. Und man sieht ja auch in vielen Trainings, wenn man sich die anschaut, dass er mitspielt, dass er nach wie vor in der Lage ist, mit die besten Diagonalbälle zu spielen, unterschnitten, ja, die man spielen kann in der Liga. Das hat er früher schon super gekonnt, das kann er immer noch. Und das gibt dir erstmal eine gewisse Akzeptanz als Trainer. Und wenn du dann das andere hinbekommst auch noch, durch deine persönliche Art, wirklich die Jungs zu packen, das Trainerteam gut zu managen, dann ist es eine Situation, so wie es jetzt aktuell in Leverkusen ist. Und es macht einfach Spaß, der Mannschaft zuzuschauen.
Erinnerst du dich noch an deinen allerersten Trainer?
Im
Jugendbereich, als du angefangen hast, Fußball zu spielen.
Ja.
Ja, wer war das?
Ich sogar noch an mein erstes Training, ja, das war der Werner Münster. Ich bin da ins F-Jugendtraining gegangen, wo mir meine Eltern eigentlich noch gesagt haben, dass ich noch zu klein sei, jetzt schon mit Fußball anzufangen. Und ich kann mich da wirklich noch dran erinnern. Das war das erste Training, das war eine Übung, den Ball mit der Außenseite mitzunehmen. Und von ihm kam dann immer die Anweisung an mich, nicht so lässig, nicht so lässig, nicht so lässig. Und das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Und mit vielen, vielen Jahren später weiß ich, glaube ich, was er damit gemeint hat.
War das beim SV Königshofen oder war das beim TSV Teuber Bischofsheim?
Nee, beim SV Königshofen, ja.
Ja, okay. Musstest du Fußball spielen, weil deine Eltern das wollten, oder warst du schon in den jungen Jahren Fußball begeistert?
Nee, also ich komme aus keiner Fußballerfamilie und meine Eltern haben mich auch überhaupt nicht dazu gedrängt, sondern waren da lang relativ reserviert und konnten dann nicht ganz so viel mit anfangen. Aber ich habe in mir schon immer den Drang gehabt, Fußball zu spielen. Das kann man gar nicht erklären, aber für mich war schon relativ früh klar, ich will Fußballprofi werden, das ist mein Ding, das macht mir Spaß, da bin ich bereit, viel, viel, viel dafür zu geben. Und so ist mein Leben dann auch dementsprechend verlaufen.
Was war denn dein Lieblingsclub da in jungen Jahren? In der Gegend ist ja, was ist denn da so ein bisschen Nirvana, ne? Ist ja Teuber Bischofsheim, da wird mehr gefochten als Fußball gespielt.
Also mein Lieblingsclub in der Bundesliga war damals der erste FC Nürnberg, also der Club, weil mein Onkel in Nürnberg gewohnt hat und es da eine Verbindung nach Nürnberg gab und daraus resultierte dann eben auch mein Lieblingsverein Nürnberg, ja.
Und Spieler, auch einer, der so lässig war wie du? Hattest du ein Poster über dein Bett hängen?
Ja, Poster, viele, viele Poster. Aber mein Lieblingsspieler war damals Lothar Matthäus, soweit ich mich noch erinnern kann, weil mich das einfach fasziniert hat, wie er da im Mittelfeld und was für eine Power und auch Eleganz er da aufgetreten ist.
Und du bist ja dann 99 tatsächlich zum Club gegangen, von Teuber Bischofsheim.
Ja.
Die haben dich ja nicht nehmen wollen, weil du eine Gurke warst. Du hattest also tatsächlich möglicherweise auch schon Talent.
Das war, ja, also ich war schon eigentlich immer besser, so ein bisschen besser als die anderen, das schon. Und man hat schon gesehen, dass da irgendwie was da ist in dem Ganzen. Und damals gab es dann irgendwie die Möglichkeit, da hat mich jemand von Nürnberg gescoutet, auch hier bei uns in der Region, sich ein Spiel angeschaut. Und das Gute war, dass damals dann gleich zwei Spieler von uns gescoutet wurden. Damals noch der Marcel Gerber, der Sohn von Roland Gerber, war ja auch Profi beim 1. FC Köln früher. Und ja, wir konnten dann zusammen da immer hinfahren, weil das waren halt dann viermal die Woche einfach 140 Kilometer zu fahren. Ich war damals 15 oder 16 Jahre alt, nebenbei noch auf dem Gymnasium. Und das war dann insgesamt schon sehr viel. Und deswegen, ich war natürlich unheimlich stolz, das erste Mal den ersten FC Nürnberg anzuziehen, den Anzug anzuziehen, und da zu spielen gegen auch Bayern München und Eintracht Frankfurt und die ganzen Vereine damals in der Regionalliga, in der B-Jugend. Das war schon eine tolle Erfahrung, aber es war dann insgesamt für uns als Familie und vor allem auch für mich doch ja eigentlich zu viel. Und diesbezüglich haben wir uns dann auch wieder dazu entschieden, wieder zurückzukommen, weil wir oder ich, es war mir immer wichtig, auch das Abitur fertig zu machen neben dem Fußball. Und das war so dann gewährleistet.
Abi-Note, sag mal schnell.
Weiß ich gar nicht mehr.
Komm, das vergisst man nicht. Ich gebe es zu, ich habe überragende 3,2.
Ich auch.
Echt? Man
Jetzt, wo du
kommt nicht schon
sagst,
drauf.
war tatsächlich 3,2.
Ja, guck mal.
Nein, war aber auch die Situation eben, dass ich dann zu meiner Abi-Zeit bei Hoffenheim gespielt habe damals. Professionell in der Regionalliga schon und Hoffenheim ja von meinem Wohnort 100 Kilometer entfernt lag. Somit musste ich jeden Tag 100 Kilometer hin, 100 Kilometer zurückfahren. Trainer war Hansi Flick, der mir da aber die notwendige Freiheit gegeben hat, um wirklich da auch fürs Abi was zu machen. Ja, hat dann für eine 3,2 gereicht, aber der Fußball war mir nicht weniger wichtig als meine Abi-Note, sagen wir es mal so.
Leistungskurse will ich noch wissen.
Ja, Sport natürlich.
Ja.
Und Sport und Englisch, glaube ich.
Okay. Geh mal in den Keller, guck mal, ob du dein Abi-Zeugnis noch findest. Alles vernichtet worden.
Ich wüsste tatsächlich nicht genau, was es ist, aber habe es noch nicht gebraucht, von daher.
Ja, stimmt, man braucht solche Wege gar nicht mehr. Vor Hoffenheim warst du noch mal kurz in Lauda, FV Lauda. Hast da 43 Spiele noch mal gemacht. Das war damals der erste Schritt zu den Senioren, ne?
Genau, das war, man hat natürlich gedacht, okay, von der B-Jugend, erster FC Nürnberg zurück nach Lauda ist ein Rückschritt, ja, kann man so werten, aber, und das ist was, wo ich dann auch total positiv zurückschaue, dass es natürlich immer darauf ankommt, was man aus den Situationen macht. Und ich war dann 17 Jahre alt und war relativ früh in der damaligen Oberligamannschaft dabei. Und mein großer Vorteil war, dass ich diese körperliche Robustheit schon sehr, sehr früh lernen musste damals beim FV Lauda. Also man hat mir die Freiheit gegeben, mich da zu adaptieren. Da war kein großer Druck im Verein. Man hat gesehen, okay, da ist ein junger Kerl, der hat in Nürnberg gespielt, der kann was, den lassen wir da jetzt mal mitmachen. Und ich habe mich dann wirklich da schnell reingefunden und einen Ehrgeiz entwickelt. Und wie gesagt, das ist ja das, was man auch sieht. Also, man von den A-Jugend-Bundesligaspielern schaffen es ja auch nicht so wahnsinnig viele, in dem Herrenbereich adäquat weiterzukommen. Also, sprich, diesen Übergang hinzubekommen. Und das konnte ich da sehr, sehr früh für mich entwickeln, diese Härte dagegen, diese körperliche Robustheit, um da dagegen zu gehen. Und von daher war das natürlich der Bingo für mich. Und ich habe dann meine ersten Spiele in der Oberliga machen dürfen, habe da auch gleich getroffen. Und dann kam eben Hansi Flick ins Spiel, der das natürlich mitbekommen hat damals in Hoffenheim, das noch lange oder weit davon entfernt war, wie man es jetzt kennt, aber schon ein sehr, sehr ambitionierter Verein war, der auch Augenmerk darauf hatte, junge Spieler zu fördern aus der Region. Und so kam dann eben die Verbindung zu ihm zustande.
Immer wieder bei Trainern. Hast du dir da wahrscheinlich nie gedacht, dass du mit einem zukünftigen Bundestrainer da mal arbeiten müsstest, ne? Und wie viel Pokal hat er eingewonnen? Ich weiß es ja gar nicht. Hatte er schon was Besonderes damals, auch für dich?
Ja, ich war da noch sehr jung, also das war, und ich war da noch sehr, ja, also natürlich wenig erfahren und habe mich mit solchen Dingen eigentlich überhaupt nicht auseinandergesetzt, weil ich mich nur selbst gesehen habe. Aber was ich wirklich, also wo ich ihm ewig dankbar sein werde, und das konnte ich damals auch noch nicht ausdrücken, aber das ist jetzt natürlich mit viel Abstand klar, ich musste in Hoffenheim meine erste sportmedizinische Untersuchung machen. Und ich wusste ja gar nicht, was das ist. Ich bin da zum Arzt gegangen und der Arzt fragte mich dann, was machst du eigentlich beruflich? Und dann habe ich gedacht, okay, ja, ich habe jetzt Abi gemacht und danach werde ich Profi. Ist ja klar, ich komme deswegen nach Hoffenheim. Dann hat er zu mir gesagt, guck mal, dass du in deinem Beruf vorankommst, weil im Fußball wird es schwer für dich. Und dann konnte ich das für mich gar nicht fassen und war mir auch gar nicht so bewusst, was er denn damit meint. Und er hat dann eben eine Hüftthematik diagnostiziert, also so eine Vorstufe von Arthrose, wo er gesagt hat, dass er nicht mit ruhigem Gewissen dafür einstehen kann, dass ich für den Profifußball geeignet bin, und er das auch nicht verantworten will. Und dann war das natürlich für mich ein totaler Schock und ja, bin dann so ein bisschen ohnmächtig geworden und dann sind wir zurückgefahren und dann konnte ich das für mich alles gar nicht fassen. Aber der Hansi Flick, der kannte damals einen sehr, sehr guten Physiotherapeuten. Mit dem habe ich auch die kompletten 20 Jahre meiner Karriere zusammengearbeitet, dann von dem Zeitpunkt an. Und der Hansi hat sich dann dafür entschieden, mich mit einem gewissen Risiko doch zu verpflichten und meine Hüfte aufzubauen. Und aufzubauen bedeutet, ich bin in jedem Training fast zu spät gekommen, weil ich vor dem Training beim Physio war, mit dem Physio gearbeitet hatte. Und das hat ungefähr ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich die Beweglichkeit meiner Hüfte hatte, die man als Profifußballer braucht, um die ganze Belastung wegzustecken. Und dass er mir diesen Glauben an mich, dieses Commitment zu sagen, okay, der hat ein Problem, aber ich will den Weg gemeinsam mit ihm gehen. Wir wissen nicht, was dabei rauskommt, aber die Chance, das zu tun, die gebe ich dem Jungen. Und für die, also dafür, das wird mich auch mein Leben lang natürlich mit ihm emotional irgendwo verbinden, weil ich ihm da unheimlich dankbar dafür bin und das ja auch der Grundstein für meine Karriere war.
Aber gerne nochmal zu diesem Moment zurück. Du hast dein Abi gemacht, du sagst, ich werde Fußballprofi, fertig, aus. Und da steht der Mann im weißen Kittel vor dir, der Doktor, und sagt, lass es besser. Wie hast du das aufgenommen? Was hast du da gedacht? Hattest du einen Plan B?
Nee, ich bin, wie gesagt, ich bin dann ohnmächtig geworden und dann kann ich mich noch erinnern, dann kam die Schwester und dann war ja auch wieder alles okay. Nein, natürlich hatte ich keinen Plan B. Mein großes Ziel war ja immer, Fußballprofi zu werden. Und dieses nach Hoffenheim gehen, das war ja in meinen Gedanken nicht das Ende meiner Fahnenstange, sondern das war für mich eine Zwischenstation, rein gedanklich. Und dass dann jemand kommt und sagt, du bist für den Profifußball nicht geeignet. Und ich aber für mich schon ja, 3, 4 Mal die Woche trainiert habe und da auch gut gespielt habe in Lauter, das war für mich gar nicht greifbar und auch nicht begreifbar. Aber ich habe natürlich dann das erste Mal auch für mich ein Verständnis dafür bekommen, was denn das bedeutet, den Körper so auszubilden und so vorzubereiten, dass er für so eine Belastung geeignet ist. Und ich habe da natürlich auch unheimlich viel über meinen Körper gelernt. Und ich habe dann auch, das ist auch im Nachhinein dann eine wahnsinnig innige und tiefe Beziehung zu dem Physiotherapeuten aufgebaut, der damals ein Freund von Hansi war und mit dem ich dann meine komplette Karriere wirklich zusammengearbeitet habe, körperlich. Auch immer vor der Vorbereitung schon wir 2 Wochen ein Athletikprogramm gemacht haben und wir aber auch viel telefoniert haben, wo wir uns über Sachen ausgetauscht haben, die waren nichts mit Fußball zu tun hatten, sondern da ist wirklich was daraus entstanden, ja, wo ich auch sehr, sehr dankbar dafür bin.
Hattest du danach noch irgendwann Probleme mit der Hüfte?
Nein. Nee.
Dass man, wenn man in den Jahren in Hoffenheim Fußball spielt, auch eine erfolgreiche Trainerkarriere machen kann, sieht man an Alexander Blessin. Mit dem hast du zusammengekickt. Und der ist jetzt auf der Gegenseite in den internationalen Spielen von Eintracht Frankfurt in Genua. War vorher in Genua. Hast du noch mit dem Kontakt? Kennst du ihn noch? Oder war das einfach so damals ein Zweck-WG, ist 20 Jahre her und
Ja, also Kontakt habe ich keinen mehr, klar, kennt man sich, habe mit ihm zusammengespielt, auch gut mit ihm ausgekommen, normal. War nur interessant, wir hatten jetzt vor 2 Wochen ein Freundschaftsspiel gegen VfR Aalen. Und der aktuelle Cheftrainer von VfR Aalen war der Co-Trainer von Alex Bessin in Belgien. Und da haben wir schon ein bisschen drüber quatschen können. Aber jetzt von Alex selber habe ich schon länger nichts mehr gehört.
nach Hoffenheim machst du etwas, das darf man ja nicht. Wenn du für den ersten FC Nürnberg schon gespielt hast, ja, und dann gehst du zu Greuther Fürth, hast du das genau überlegt? Hast du nicht nachgedacht oder was war da los?
Es war tatsächlich ein Thema, wo wir in Fürth dann bei meiner Vita das Nürnberg weglassen würden, wollten, mussten. War für mich aber kein Problem.
Wie war die Zeit in Fürth? 54 Spiele, 11 Tore. Klingt erstmal gut.
Ja. Als ich nach Fürth gekommen bin von Hoffenheim, das war damals eine Spitzenmannschaft in der zweiten Bundesliga, ist es ja immer noch eine sehr gute Adresse. Kann ich mich noch an meinen ersten Anruf zu meinem Physio erinnern, als ich ihm sagte, du, das Tempo ist einfach viel zu hoch für mich und das werde ich nicht adaptieren können, weil das sind Weltenunterschied zu Hoffenheim. Und er war dann auch so ein bisschen stutzig und ein bisschen geschockt. Und dann haben wir aber gesagt, okay, wir gehen ran, wir arbeiten. Und ich habe dann eine gewisse Zeit gebraucht, 2, 3 Monate, um das Ganze zu adaptieren, um mich da auch wirklich reinzufinden, weil das auch so die erste Station war, wo ich so komplett weg von zu Hause war. Hoffenheim hatte man ja immer noch so eine Verbindung, aber Fürth waren so die ersten Schritte in der Eigenständigkeit, sage ich mal, in einem Umfeld, was natürlich auch noch mal anders war als Hoffenheim. Das war für mich keine einfache Zeit und nichtsdestotrotz war die erste Saison unter Benno Müllmann damals doch zufriedenstellend für mich. Also ich bin dann irgendwann reingerutscht und war auch dann Stammspieler. Und dann hatten wir, also es war dann eine Situation, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann, zu meiner damaligen Zeit. Es war in Offenbach, als Benno Müllmann in seiner ja sehr emotionalen Art, die er dann während des Spiels hatte, zu mir in der Halbzeit gesagt hat. Er hat uns gesiezt damals, die Spieler, war für mich total komisch. Martin, für Sie wird es auch mal Zeit, dass Sie aus Ihrem Regionalliga-Trott rauskommen. Und das hat mich natürlich tief getroffen, weil das genau das war, was ich eigentlich nicht hören wollte. Und ich habe dann in der zweiten Halbzeit wirklich in der 90. Minute in Offenbach ein Fallrückzieher-Tor gemacht. Also ich wusste gar nicht, dass ich ein Fallrückzieher kann, aber ich habe auf jeden Fall ein Fallrückzieher-Tor gemacht. Und das war auch so ein kleiner Meilenstein irgendwie in meiner Entwicklung, wo mich dann innerlich noch mal ein Stück weit mehr gefestigt hat. Und wir hatten danach der Saison so eine Abschlussfeier, eine Weihnachtsfeier. Und damals war Rashid Azouzi der Sportdirektor. Der kam dann auch mal zu mir her und hat mir auch deutlich zu verstehen gegeben, dass es jetzt wichtig ist, den nächsten Schritt zu gehen in meiner Entwicklung. Und sowas war damals für mich immer. Ich wollte es irgendwie nicht, dass mir jemand sowas sagt. Das hat mich verunsichert und ja, und dann kam eben Bruno Labbadia in der zweiten Saison nach Fürth. Und da war ich mir auch gar nicht so sicher, will er mich denn haben und wie plant er? Und damals wurden neue Spieler auf meiner Position geholt. Aber ich habe dann gesagt, okay, wir bleiben dran, wir probieren es weiterhin. Und nach einer gewissen Zeit und nach einer wirklich guten Vorbereitung und nach einer sehr, sehr guten körperlichen Verfassung auch, die ich dann unter Bruno Labbadia hatte, weil das Trainingspensum einfach Wahnsinn war. Also es war wirklich mehr als woanders, habe ich dann sehr, sehr großen Entwicklungsschritt, also einer meiner größten Schritte gemacht im zweiten Jahr. Also bin dann wirklich torgefährlich geworden. Und ja, bin so richtig aus mir rausgekommen und habe so richtig das auf den Platz gebracht, eine Dominanz entwickelt, die mich dann eben dazu befähigt hat, oder ja, den VfB Stuttgart, das Interesse vom VfB Stuttgart auf mich zu lenken.
Genau, ja, ich will ja nicht zu nahe treten, den Verein Hoffenheim führt, dann auf einmal so ein Verein mit Riesenstrahlkraft, Stuttgart, danach kam man auch Köln und Frankfurt, das ist ja auch im Umfeld sicherlich immer hochinteressant. Dann der VfB, das ist dann, eben hast du erzählt, den Schritt von zu Hause weg nach Fürth und jetzt der Schritt zu einem so mächtigen Club. War das ein großer Schritt für dich? Oder im Endeffekt wird da auch nur Fußball gespielt und fertig?
Naja, also der Schritt von Hoffenheim nach Fürth war für mich fußballerisch schwieriger umzusetzen als der Schritt von Fürth nach Stuttgart. Weil der Fußball, den der VfB damals gespielt hat, oder die Qualität, die wir einfach hatten, der ist mir irgendwie entgegengekommen. Und das hat auch nicht lange gedauert, bis ich dann in der Mannschaft drin war. Und ich habe auch in meiner ersten Saison, glaube ich, insgesamt, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, 26 Spiele gemacht, was natürlich gemessen an der Konkurrenz mit Kedira, Hitzlsperger im Zentrum, Dresch war im Zentrum. Das waren ja alles riesengroße Namen. Ich kam aus der zweiten Liga und hatte da aber viele Spielzeiten, auch international. Und da habe ich mich wirklich schnell adaptiert. Wenngleich das natürlich für mich eine komplett neue Welt war. Also zum einen finanziell, war ja irgendwie auch nicht so selbstverständlich damit umzugehen. Und zum anderen eben auch von dem ganzen Drumherum, also von der ganzen Organisation, von dem ganzen Support, den wir im Trainingslager hatten, wie viele Fans da dabei waren bei dem Freundschaftsspielen, die ganzen Autogrammthemen. Das waren ja alles Dinge, die ich so überhaupt nicht kannte. Aber es war schön. Also es war eine tolle Zeit in Stuttgart.
Hattest du Probleme, auf dem Boden zu bleiben, wenn du was erzählst? Auf einmal guckst du auf deinen Kontostand, oh, wunderbar, und wird da vielleicht auch lockerer, wie du sagst, viele Schulterklopfer.
Also ich komme natürlich aus einer Familie und da kann ich mich auch noch super dran erinnern. Wir hatten natürlich in Stuttgart alle Geschäftswagen, also von Mercedes zur damaligen Zeit. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kriege jetzt, ich glaube, es war eine M-Klasse, also so diesen Mercedes-Jeep. Ich kriege jetzt eine M-Klasse. Und dann hat mein Vater, konnte der das gar nicht verstehen und hat gesagt, spinnst du eine M-Klasse? Was soll das? Du hast doch einen Golf, den kannst du auch weiterfahren. Also was ich damit sagen will, ist, ich hatte von zu Hause, war da schon immer sehr geerdet. Und hatte auch nicht so das Thema mit dem Abheben, aber du kommst dann natürlich in den Kosmos rein, wo es schwierig ist, damit umzugehen, mit diesen ganzen Menschen, die dann auf einmal was von dir wollen, die einzuordnen und für sich so das Umfeld zu finden, das einen trägt, das ist gar nicht so einfach am Anfang.
Dann läuft alles prima, du fährst einen Mercedes, hast Erfolg, wirst gut eingesetzt und dann bumm, Kreuzbandriss. Zum ersten Mal so ein richtig, ja, mehr als eine Ohrfeige auf dem Weg nach oben. Und danach bei Stuttgart auch nicht mehr so, ja, ich sag mal, gewollt. Harte Zeit.
Absolut. Das kam in der Situation, kann ich mich auch noch gut daran erinnern. Das erste Jahr in Stuttgart war schon richtig gut für mich und ich war damals 23, 24, also das heißt, ich war auch noch nicht an meinem Top-Level von der Leistung her. Und wir hatten dann das Spiel gegen Freiburg und wir hatten, also Markus Babbel war Trainer. Und ich kann mich noch daran erinnern, als er im Kicker gesagt hat, wir haben mit Hitzlsperger, Khedira und Lahnik drei gleichwertige Mittelfeldspiele halt. Und in dem Spiel war Thomas Hitzlsperger auch nicht irgendwie, war ich glaube ich auf der Bank, weil rotiert wurde und ich habe eben gespielt. Und da war mir aber für mich schon klar, dass ich sehr stark bin, dass ich mich gut fühle, dass ich vor Kraft strotze. Und ja, ich habe für mich irgendwie gemerkt, dass das noch nicht das Ende für mich ist. Und dann kam eben die Situation, wo ich mir das Kreuzband gerissen hatte, wo ich eigentlich dachte, dass mir sowas nie passieren kann. Nie passieren kann auch in dem Zusammenhang, weil ich ja mit meinem Physio gemeinsam immer viel gearbeitet habe und wirklich alles dafür getan habe, eben solchen Themen vorzubeugen. Und dass sowas dann kommt in so einer Situation, das war schon brutal dann.
Und irgendwann war es dann so, du kamst da nicht so wieder richtig zurück beim VfB, ne? Und
Ja,
dann wird man da schnell auch so aussortiert. Ist das so brutal?
also was heißt aussortiert? Also die haben dann den Zdravko Kuzmanovic geholt für, glaube ich, damals 8 Millionen für mich als Ersatz. Und dann kam mit Christian Groß ein Trainer aus der Schweiz, der schon mit Zdravko zusammengearbeitet hatte und es irgendwie von ihm auch wie so ein Ziehsohn war. Und das hat die Situation für mich natürlich unheimlich schwer gemacht. Und nach einem Kreuzbandriss da braucht man auch viel Vertrauen und Unterstützung auch, um wieder auf sein Leistungslevel zu kommen. Und die habe ich aber bei dem Trainer nie gespürt, sondern das Gegenteil eigentlich. Bin mir immer so vorgekommen, als dass er froh wäre, wenn ich den Verein verlassen würde. Und mit dem Gefühl wollte ich einfach nicht mehr beim VfB Stuttgart bleiben. Und diesbezüglich haben wir dann die Entscheidung getroffen, den Wechsel zu vollziehen zum ersten FC Köln.
Warum dann der FC?
Naja, der FC, damals war es so ein richtiger Euphorie in Köln mit Poldi. Und dann hatten wir eine gute Mannschaft. Und dann bin ich dann noch hingegangen. Und Dann haben wir uns das alles natürlich auch angeguckt und Gespräche geführt, damals mit Michael Mayer noch als Manager, kann ich mich noch gut daran erinnern, in der Gerling Villa, wo wir draußen saßen mit Zvonimir Solder auch, der damals Trainer war, um das Ganze zu besprechen und so ein Gefühl füreinander zu bekommen. Und das war schon, das hat schon seinen Reiz. Also auch diese Stadt mal kennenzulernen mit diesem Stadion und dieser unglaublich großen Strahlkraft, die der Verein innerhalb der Stadt hat, das alles mitzunehmen, das hat mich gereizt, das hat mich motiviert. Und von daher sind wir den Schritt eben gegangen.
Um dann auch die Erfahrung zu machen, auch mal sportlich eine Ohrfeige zu kriegen, so einen Abstieg mitzumachen mit dem SFC Köln. Man, du bist nicht mitgegangen, aber auch das Erfahrung, die du im Nachhinein nicht missen willst, weil es
Ja.
natürlich nicht schön abzusteigen, aber vielleicht hilft es ja auch für seinen eigenen Charakter, den zu stärken.
Ja, also in Köln war für mich die Erfahrung dann zunächst mal, die ich so auch nicht kannte, weil in Stuttgart ich glaube, das Erfolgsrezept der damaligen Stuttgarter Mannschaft war ein Stück weit auch klar die Qualität, aber auch vor allem die Charaktere, also Jens Lehmann im Tor und Mario Gomez, ein Thomas Hitzlsperger, ein Sami Khedira, das waren ja alles Persönlichkeiten, die dem Erfolg alles untergeordnet haben, sage ich mal, ne? Und als ich dann nach Köln gekommen bin, habe ich für mich feststellen müssen, in Anführungszeichen, dass da auch extrem viel Politik ist, also viel mit diesen zwei Zeitungen, ne? Das, was man ja vorne wusste, aber diese Verflechtungen, die es da gab, auch innerhalb der Mannschaft, dieses hintenrum Sachen raustragen, um sich bei unterschiedlichen Journalisten besser zu stellen und bessere Presse zu kriegen und dann auch ein besseres Standing in der ganzen Stadt zu haben, bei den Spielen zu haben. Das waren für mich Themen, die ich so noch nicht kannte und die ich da festgestellt habe. Und wenn man jetzt wieder mal den Bogen spannen möchte zur aktuellen Trainertätigkeit, dann habe ich schon auch, glaube ich, verstehen dürfen im Nachhinein, welche Vereine erfolgreich waren, mit welcher Zusammensetzung und welche Vereine nicht erfolgreich waren. Der FC war damals eben ein Paradebeispiel dafür, wo man trotz einer guten Mannschaft, die personell deutlich besser war als das, was sie gespielt hatte, nicht erfolgreich sein kann.
Wie schwierig ist es denn, als Absteiger einen neuen Club zu finden?
Ja, ich hatte die relativ glückliche Situation, dass ich trotz des Abstiegs noch meine Leistung größtenteils gebracht habe. Und damals war Eintracht Frankfurt halt als Aufsteiger relativ früh klar aus der zweiten Liga raus. Und Armin Fee war Trainer und Armin Fee war der Trainer, der mich schon damals nach Stuttgart geholt hatte. Und es gab da eine günstige Konstellation, also die Lehmann damals beim Mittelfeld in Frankfurt, den wollte der Trainer irgendwie nicht mehr und mich dafür aber haben. Und dann hat sich dieser Tausch eben angeboten. Und das war dann eine ganz günstige Konstellation, sodass das dann relativ schnell und reibungslos auch über die Bühne gegangen ist.
Und wir schwärmen ja von den ganzen internationalen Abenden, die uns die Eintracht in den letzten Jahren geschenkt hat. Wie war das für dich damals? Du warst also ungefähr 10 Jahre jetzt her, Europapokal mit Eintracht Frankfurt.
Ja, das waren immer wirklich ganz, ganz besondere Erlebnisse. Und jetzt nicht, klar, die Auswärtsspiele waren immer top und grandios, weil der Support einfach unglaublich groß war von Frankfurt. Also klar, Spiel in Bordeaux, ich habe das Tor gemacht, da waren irgendwie 15.000 Frankfurter Fans dabei. Das sind so Erlebnisse, die man einfach nie vergisst. Oder auch das Spiel in Porto dann oder egal wo, das waren alles Abende, die man nicht vergisst. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, aber auch die Heimspiele, also die Choreo, die Fans dann gemacht haben, und dieses ganze Drumherum, also dass dann immer ein UEFA-Offizieller reinkam und alle Schuhe kontrolliert hatte, dass der ganze Ablaufplan minutiös durchgetaktet sein musste, wo man dann da sein, draußen stehen musste. Das war schon immer was Besonderes. Und da bin ich auch total froh im Nachhinein, dass ich diese ganzen internationalen Erlebnisse eben habe.
International ist das Stichwort. Nach diesen Wahnsinnsclubs Stuttgart, Köln, Frankfurt, 2015 kurz mal eben auf so eine Insel, Zypern, Nikosia. Immerhin darfst du dich Meister nennen, zypriotischer Meister.
Und Pokalsieger.
Ja, und auch noch Pokal oder Double, ja, Entschuldigung, Chapeau. Warum dann nicht mehr Bundesliga, zweite Liga, Deutschland? Warum Zypern?
Ich habe irgendwann innerhalb meiner Karriere für mich festgestellt, oder mir hat da so ein, ich hatte da so ein Gefühl irgendwie, dass mich das Ganze nicht mehr so erfüllt hat, wie ich es mir eigentlich erwünscht hätte, ne, am Ende meiner Karriere. Und ich wollte irgendwie noch was anderes erleben, weil dieser Fußball an sich, ich meine, es ist wunderbar, es ist das Schönste überhaupt. Aber es hat dann irgendwann auch Abnutzungserscheinungen gezeigt halt, ne? Eine Auslandserfahrung hat mich immer gereizt. Und wir hatten dann damals, oder es war die Konstellation, dass Thorsten Fink damals Apoel Nikosia trainiert hat und die noch einen Mittelfeldspieler gesucht haben. Und als dann die Anfrage kam, ob ich mir sowas vorstellen kann, war ich mir auch relativ schnell klar, weil irgendwo diese Neugierde, in ein anderes Land zu gehen, dort Fußball zu spielen, die Kultur kennenzulernen und sich da nochmal komplett neu einzufinden, das hat mich gereizt, das hat mich nochmal motiviert, da was Neues zu machen. Und deswegen, ja, sind wir da, oder bin ich da auch hingewechselt.
Und wie war's? Titel, ja, aber so viel hast du nicht gespielt. Wie war das mit dem Thema Fußball auf Zypern?
Ja, also es mag ja sein, dass man manchmal so die Vorstellung hat, dass man in so ein Land geht, um das Leben zu genießen und so ein bisschen an den Strand zu gehen und so. Ja, das kann man schon alles machen, aber wenn du als ausländischer Spieler da hinkommst, dann hast du nochmal eine andere Verpflichtung, dort Leistung zu bringen. Du wirst natürlich ganz besonders angeguckt, gerade als Deutscher aus der Bundesliga, das sind die Erwartungen natürlich hoch, und ich habe da für mich auch dann feststellen, ja, was heißt müssen, aber festgestellt einfach, dass die emotionale Verbindung auf so einer Insel, in so einer Kultur zu dem Verein noch höher ist, als man eigentlich in Deutschland kennt. Also da gibt es wirklich, in Zypern gibt es wirklich für viele Menschen nur den Fußball. Und die emotionale Verbundenheit zu dem Verein ist halt unglaublich groß. Also wir hatten damals auch, kann mich noch gut daran erinnern, wo immer mal eine Autobombe beim Schiri hochging, jetzt ohne dass was passiert ist, aber mal so ein Auto gesprengt wurde. Oder wir hatten jedes Mal im Spiel eine unheimliche Bengalo-Flut, wo viel gebrannt hat im Stadion, wo auch nicht so viel Polizei war, aber das alles irgendwo ein Stück weit normal war. Also diese aufgeheizte Stimmung, die kannte ich so nicht. Und wenn ich sie kannte, dann war ich mir immer sicher, dass genügend Polizei da ist, das Ganze zu entschärfen. Und das war eben nicht der Fall. Und das auf der einen Seite zu erleben und auf der anderen Seite aber zu sehen, wie willkommen ein die Leute dort geheißen haben und wie entspannt die sind und was für eine Sicht auf das Leben die hatten. Und dass es eben in Zypern auch so war, dass das Auto nicht das Wichtigste war, sondern eben für die Leute wichtiger war, dass man abends mit der kompletten Familie an einem langen Tisch sitzt und gemeinsam isst. Das waren alles so Themen, die mir dann nochmal einen anderen Blick auf das Ganze gegeben haben. Und die einen natürlich dann das auch ein Stück weit hinterfragen lassen, ob denn das Deutsche, was man immer so für sich entwickelt, das einzig Wahre ist.
Dann muss ich ja fragen, wenn das da so alles extrem ist, auch positiv extrem, wie war denn dann die Meisterfeier?
So wie die Spiele im Stadion. Also, das war. Das war auch, wir hatten das letzte Spiel und dann, also 5 Minuten vor Abpfiff, haben sich irgendwie alle Fans auf der Außenlinie versammelt. Also das war schon echt ein Stück weit beängstigend, sodass ich mich so positioniert hatte, schnell in die Katakomben gehen zu können. Hat aber auch nichts gebracht. Nach Abpfiff oder schon kurz davor eigentlich sind alle gekommen und dann standen irgendwie alle Spieler nur noch in Unterhose da, weil die Fans sich alles genommen haben, was sie kriegen konnten halt, ne? Das war komisch, das war ein bisschen beängstigend, aber so richtig Angst hatte man trotzdem nicht, sondern das war einfach unheimlich ausgelassen. Und auch die Feier damals, die Meisterfeier auf diesem Platz in Zypern, auch viel gebrannt, viel Feuer, viele Bengalos, viele, viele, viele Menschen. Und dann eben mit diesem offenen Doppeldeckerbus da reinzufahren mit Musik und dem unheimlichen Fansupport, den wir da in Nikosia hatten, das war auch nochmal ein Erlebnis, ja, was man auch niemals vergessen wird.
Wusstest du für dich, als du gesagt hast, ich gehe nach Zypern, dass du nicht zwingend mehr im Schaufenster stehst, was den deutschen Fußball angeht? War das für dich klar, dass deine Karriere so langsam, aber sicher dann auch dem Ende entgegengeht?
Ja. Das war mir klar. Das war für mich aber auch kein Riesenproblem. Also ich hatte in Zypern auch noch einen Jahrvertrag. Nach dem halben Jahr war für mich aber relativ klar, dass die Zeit irgendwie jetzt richtig und gut ist, um das Kapitel abzuschließen, einen Cut zu machen und rauszugehen aus dem Ganzen.
Was war denn eigentlich dein Plan danach? Du bist ja erst später eigentlich so wieder zum Fußball gekommen. Seit 2019 Experte bei Magenta Sport. Dann hast du gesagt, durch Zufall Co-Trainer in Hollenbach, seit Februar 23 Cheftrainer. Aber da waren ja noch ein paar Jahre dazwischen.
Ja, also ich habe ja mein Sportmanagement-Studium mit so 26, glaube ich, begonnen damals und hatte dann Zeit, meine Bachelorarbeit eben in Ruhe fertig zu machen und habe die auch über das Thema geschrieben, berufliche Perspektiven von Fußballprofis nach Karriereende, Situationsanalyse und Handlungsempfehlung, weil ich für mich feststellen wollte, wie denn so dieser Übergang, wie der sich so darstellt, weil man denkt eigentlich immer, dass man da gut vorbereitet ist und dass man so einen nahtlosen Übergang hat, aber ich habe für mich festgestellt, dass ich den überhaupt nicht habe und dass es nach so einer langen Zeit als Profi in einem sehr durchgetakteten Umfeld halt, ne, schon seit ich ja 16, 17 war, mehr oder weniger, dass es dann schwierig ist, so eigeninitiativ oder auch kreativ einen Tagesablauf oder eine gewisse Zeitspanne so zu gestalten, dass es eine gewisse Sinnhaftigkeit für einen hat. Ich wusste für mich, dass ich Abstand will von dem Geschäft und dass ich jetzt auch nicht das Bestreben hatte, da zwangsläufig möglichst schnell wieder reinzukommen. Aber ich dachte, dass sich der Übergang hin zu was mich wirklich mit Freude und Sinn erfüllt, dass der sich leichter darstellt. Das war aber nicht so, sondern das war relativ mühsam zeitweise. Und am Ende des Tages hat mich das, was ich als Abnutzungserscheinung beschreiben würde, mit einem gewissen Abstand, den ich jetzt habe, trotzdem dazu bewogen, wieder da reinzugehen, aber mit einer anderen Haltung, die ich damals hatte. Sondern mir hat diese Zeit vom Fußball weg gut getan, mir hat diese Entwicklung gut getan und ich fühle mich jetzt wieder in der Lage, da reinzugehen, mit einer anderen Sicht, mit einer anderen Haltung. Und mit einem anderen Umgang, was das ganze Geschäft halt mit sich bringt.
Wenn man so über deine Karriere redet und du reflektierst, sagst du, es war alles genau so, wie es sein musste? Oder denkst du manchmal, oh, da hätte ich vielleicht eher links abbiegen sollen anstatt rechts?
Also vom Grundsatz her gibt es nichts, was ich bereue, was meine Karriere anbelangt. Ich habe 4 oder 5 super tolle Vereine gehabt in wahnsinnig interessanten Städten, habe eine Auslandserfahrung und habe eigentlich all das, was ich mir vorgenommen habe, erreicht für mich persönlich, ne? Was man natürlich im Nachhinein oder was mir so im Kopf rumschwirrt, das ist der Umgang mit diesen Faktoren, die einem in diesem Fußballgeschäft begegnen, ne? Und da fragt man sich dann schon im Nachhinein, hätte ich da nicht ein bisschen entspannter sein können oder hätte ich da nicht ein bisschen mit einer anderen Lockerheit oder hätte ich da nicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen für mich entwickeln können, um anders mit dieser Situation umzugehen? Das sind so die Fragen, die mir rumschwirren. Oder warum habe ich in der Situation so gehandelt und warum war ich denn da so ängstlich und warum habe ich mich dem anvertraut und nicht dem? Das sind so Themen, mit denen man sich auseinandersetzt. Aber ich glaube, dass das auch Lernprozesse sind, die man macht und dass da der eine eben, dass man die alle auf unterschiedlichen Weisen macht und ich habe sie halt auf die Weise gemacht, ja.
Du hast gesagt, du hast wieder Bock, du willst wieder einlassen auf diesen, ich sage es jetzt gar nicht negativ, diesen Zirkus, diesen Fußballzirkus. Was ist dein Ziel, was ist dein Traum? Wo willst du? Wir haben eben gesagt, vor 10 Jahren Europapokal, Bordeaux, du schließt das Tor. in 10 Jahren? Oder vielleicht schon nächstes Jahr, wenn Liverpool anruft oder Barcelona anruft. Vielleicht
Ja.
kriegt Bayern München ja demnächst was frei.
Ja.
Oder bist du
Nein.
da Step für Step? Ich habe jetzt Oberliga trainiert, ich will es oder ist alles offen für dich?
Naja, also ich habe ja auch als Spieler das Step für Step gemacht. Also ich bin ja wirklich von Liga zu Liga gewechselt dann, habe mich dann immer wieder weiterentwickelt und bin dann so den nächsten Schritt gegangen. Und ich glaube, dass man gut daran tut, auch mit der nötigen Demut an den Trainerjob ranzugehen, mit dem Verständnis, dass es noch viele, viele Dinge gibt, die man lernen darf, wo man sich reinentwickeln kann und auch muss. Denn das Trainergeschäft, das ist natürlich auch brutal, es ist grausam und das ist, glaube ich, wichtig, dass man da die persönlichen Skills mitbringt, um auch mit dem Ganzen umzugehen, um mit diesen Drucksituationen fertig zu werden und da wirklich auch eine Mannschaft in der jeweiligen Situation dann gut führen zu können. Von daher ist es jetzt mal zunächst wichtig oder immer wichtig, dass man sich qualifiziert, also jetzt durch den Trainerschein, durch Hospitation etc., aber dass man immer ein Auge auch darauf hat, dass man seine eigene Persönlichkeit mitentwickelt, um dann irgendwann mal in der Lage zu sein, wirklich auf höchstem Niveau den Ansprüchen gerecht zu werden, um deine Mannschaft oder auch einen Verein erfolgreich führen zu können.
Wie kompliziert ist es, wenn man eigentlich planen möchte, wie es weitergeht, aber vor der Tür steht ein Spiel gegen den ersten CFR Pforzheim?
Wie kompliziert es ist. Es ist eigentlich, glaube ich, zunächst mal egal, auf welchem Niveau was stattfindet, sondern dass man einfach aus den Möglichkeiten, die man hat, das Beste rausholt. Und das ist eine Konstellation, wo jetzt auch wir als kleiner Dorfverein in Anführungszeichen gegen eine Mannschaft spielen, die uns finanziell und vor allem überlegen ist und es jetzt eben darum geht, Dinge zu entwickeln und auch eine Motivation für die Mannschaft hinzubekommen, dass sie sich in der Lage fühlt, diesen Gegner zu schlagen. Und ob das jetzt in der Oberliga stattfindet, ob es dann irgendwann mal in der Bundesliga stattfindet, das ist, glaube ich, dann auch egal, sondern das ist, wie gesagt, es geht darum, auf dem Niveau, auf dem man sich befindet, das Maximum rauszuholen. Und das ist jetzt mein Ziel bis Sommer.
Weil du hättest ja auch sagen können, ich will mich jetzt komplett auf meine Zukunft konzentrieren. Ich schmeiß sofort alles hin. Wäre auch eine Alternative gewesen, oder?
Ja, also bin ich meine, ist nicht meine Art und ich das würde ich auch nicht wollen, weil ich zur Mannschaft auch eine gute Bindung habe und weil da die Chemie total passt und weil es unheimlich viel Spaß auch macht, mit der Mannschaft zu arbeiten und weil wir auch noch nicht auf unserem Entwicklungslevel angekommen sind, wo es eine Veränderung braucht. Also wenn ich der Meinung wäre, dann glaube ich, könnte man sich darüber unterhalten, aber nein, wir arbeiten weiter, wir sind voll in der Vorbereitung drin. Wir haben jetzt heute Abend wieder ein Freundschaftsspiel, wo es darum geht, die Themen umzusetzen, die wir uns vornehmen. Und dann ja, arbeiten wir bis Sommer zusammen. Das ist auch eine Situation für mich, was wieder eine neue Erfahrung bringt, weil sich dann natürlich dann auch Strömungen bilden im Verein, weil der Verein einen anderen Umgang mit dir hat, weil es ja schon einen neuen Trainer auch gibt, der dich dann beerbt. Weil es Spieler gibt, die dann irgendwo nur noch nach sich schauen oder der ein oder andere schon weiß, okay, der Trainer ist eh weg, da muss ich vielleicht mal. Und von daher, das nehme ich gern mit. Die Erfahrung und ist auch spannend.
Definitiv, wir werden das verfolgen. Martin, vielen, vielen Dank auch für die Einblicke in das Trainerleben, in deine Vergangenheit. Das war hoch, hoch spannend. Und wir werden uns bestimmt widersprechen, wenn du dann irgendwann hoffentlich höherklassig trainierst. Würde mich sehr freuen.
Wenn nicht in der dritten Liga auf jeden Fall. Da freue ich mich auch drauf. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Alles Gute.
Danke dir auch.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.